Deutschlandfunk Interview.
Ein großer Kritiker dieser 10 Milliarden Freigabe für Ungarn im Vorfeld des EU-Gipfels war auch CSU-Politiker Manfred Weber, Vorsitzender der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament. Und wie angekündigt, er ist jetzt in der Telefonleitung. Schönen guten Morgen, Herr Weber.
Hallo, guten Morgen, Herr Mayer.
Gehört dieses Ungarn Orbáns noch zur EU?
Natürlich gehört Ungarn zur EU. Die Bürgerinnen und Bürger in Ungarn sind zutiefst überzeugte Europäer. Aber Orbán führt sich auf als der beste Vertreter Putins am Verhandlungstisch in Brüssel. Und das ist unser Problem. Wir haben ein politisches Problem, aber sicher kein Problem mit den Menschen in Ungarn.
Und wer sich so aufführt, den muss man mit Geld kaufen, so wie es die EU möglicherweise gemacht hat. Wir wissen es nicht genau mit den 10 Milliarden vorab.
Ja, die Kommission argumentiert mit Verfahrensvorgaben, die sie umzusetzen hätte. Und deswegen sei eben dieses Gemisch jetzt rausgekommen, dass wenige Tage vor der Entscheidung, vor dem Gipfel jetzt die Entscheidung gefallen ist. Zumindest die Vorgehensweise wirft ein fatales Licht auf die Rechtsstaatsmechanismen. Wir haben sie als Europäisches Parlament erzwungen, dieses Grundprinzip, dass derjenige, der die Unabhängigkeit der Justiz, der Medien nicht einhält, dass der dann auch die EU-Gelder nicht bekommen kann. Dieses Prinzip hat das Europäische Parlament in den letzten Jahren durchgefochten. Und jetzt entsteht der Eindruck in dieser Woche, dass man sich eben mit der Vetodrohung dann Geld erkaufen kann oder erzwingen kann. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, wir im Europäischen Parlament finden das nicht gut, was da entschieden worden ist. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. In Ungarn wird jetzt Anfang Januar der neue Landesjustizrat eingesetzt, der eigentlich mehr richterliche Unabhängigkeit sicherstellen soll. Und wir hätten dort zunächst mal gerne gewusst, wer da drin sitzt. Also es geht nicht nur um die formale Beschlüsse, sondern auch um die Implementierung. Funktioniert es dann auch in Ungarn mit der Unabhängigkeit? Und das wurde eben nicht abgewartet. Deswegen ein fatales Licht. Und wir im Parlament werden das auch unter die Lupe nehmen. Wir werden dazu auch eine Untersuchung durchführen.
Aber am Ende steht ja jetzt hier bei dem Gipfel ein Ergebnis, das alle bis auf Ungarn wollten, nämlich zumindest der Beginn der Beitrittsgespräche. Unser Korrespondent hat es gesagt, wie wichtig das den Menschen und natürlich auch den Politikern in der Ukraine und in Moldau gewesen ist, auch jetzt gerade in Bezug auf die harten Kriegsmonate, die vor der Ukraine stehen. Heiligt der Zweck nicht manchmal einfach die Mittel? Geht so nicht einfach Realpolitik?
Ja, die Ukrainer kämpfen ja für unsere Werte. Sie wollen in Freiheit leben, sie wollen in Demokratie leben, sie wollen in einem Rechtsstaat leben. Und wenn wir im Inneren der Europäischen Union diesen Rechtsstaat eben nicht mehr ernst nehmen, wenn eben die Sorge da ist, dass in Ungarn dieser Rechtsstaat attackiert und beschädigt ist, ja, dann müssen wir uns selbst die Frage stellen, für wo stehen wir? Und deswegen, wir müssen es im Inneren garantieren, deswegen ist dieser Rechtsstaatsmechanismus so wertvoll. Aber Sie haben natürlich recht, die Entscheidung von gestern, die Beitrittsgespräche zu eröffnen, ist eine historische Entscheidung. Und das positiv ist wichtig für Europa und für die Ukraine, wenn man sich vergegenwärtigt, dass jetzt Putin in Russland die LGBT-Plus-Community abschaffen will und sie unter Verfolgung setzt, Menschen, die lesbisch sind, die schwul sind, dann zeigt es, dass das eine komplett andere Vorstellung von Gesellschaft ist. Wir leben die Freiheit, wir stehen für die Demokratie. Und dieser Kampf, der wird jetzt an der Front zwischen der Ukraine und Russland ausgetragen. Deswegen ist dieses Signal an Zelensky, an die Ukrainer, ihr seid Teil von uns, moralisch, politisch und historisch extrem wichtig.
Gut, aber wenn sie das so wichtig ist und dieser Krieg und dieser Kampf dort an der Front in der Ukraine dort ausgetragen wird und die Ukraine gleichzeitig sagt, wir brauchen jetzt unbedingt dieses Signal von der EU, dass die Beitrittsgespräche aufgenommen werden. Und gleichzeitig ist da eben ein ungarischer Ministerpräsident, der die Vetomacht hat und möglicherweise sagt, okay, ihr müsst uns jetzt auch was dafür geben, dass wir zumindest den Raum verlassen, beziehungsweise ich den Raum verlasse. Wie soll man dann handeln? Was hätten Sie gemacht als Amtsträger?
Wir hätten eine Debatte über das Veto gebraucht. Wir dürfen uns von Orbán nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen. Scholz und auch Macron haben mehrfach in Reden formuliert, dass wir endlich in diesen Grundsatzfragen die Vetomöglichkeiten abschaffen. Und bisher ist nichts passiert, über Jahre hinweg ist nichts passiert. Und dann laufen wir wieder in solche Krisen rein. Ja. Europa muss sich verändern. Europa muss die Kraft haben, zu sprechen, auch wenn wir uns mit einem schwierigen Partner wie mit Orbán beschäftigen. Wir dürfen das Veto in der Zukunft nicht mehr zulassen. Das ist die Grundbotschaft Grundbotschaft von heute. Und die zweite Grundbotschaft ist, der Rechtsstaatsmechanismus, wie jetzt bereits diskutiert, muss überarbeitet werden. Wir müssen ihn aus der Hand der Politik herausnehmen und die Hand von Gerichten geben. Wenn wir in Deutschland eine Rechtsstaatsfrage haben, gehen wir auch nicht in den Bundestag, sondern wir gehen nach Karlsruhe. Wir haben ein Gericht, das das entscheidet. Und so muss Europa das zukünftig auch machen. Das heißt, der heutige Tag ist, die heutige Woche ist auch eine Erinnerung, dass der Rechtsstaatsmechanismus noch nicht perfekt ist. Er muss in die Hände von Richtern. Das ist die zweite Lektion.
Das Problem, was Sie beschreiben und den Vorschlag, den Sie machen, den machen ja viele. Das Problem ist aber natürlich auch, dass sich die Katze am Ende in den Schwanz beißt bei dieser Geschichte, weil, um das Veto abzuschaffen, braucht man Einstimmigkeit. Das heißt, Orbán kann auch da wieder sein Veto einlegen, wie übrigens auch jetzt im weiteren Verlauf der Beitrittsgespräche mit der Ukraine. Wie lösen Sie das Problem, wenn da einer ist, der sich allem entgegenstellt?
Viktor Orbán hat zig Interessen für sein Land, wo er Europa braucht. Wirtschaftlich ist Ungarn auf einem guten Weg, aber nur, weil es Teil dieser europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ist. An vielen Bereichen braucht Viktor Orbán die europäische Partnerschaft und Solidarität. Und in Europa war es immer so, dass man am Ende der Tage Kompromisse gefunden hat, indem man Themen verknüpft hat.
Und zum Beispiel Geld.
Insofern sage ich auch, dass wir bei den Zahlungen hätten stark bleiben sollen und auch bei der Frage, ob die Investitionsbedingungen in Ungarn gut sind, hätte man auch der europäischen Wirtschaft signalisieren sollen, dass Ungarn kein verlässlicher Investitionsstandort mit diesen Entwicklungen im Rechtsstaatsbereich. Wir müssen schon auch Härte zeigen in diesen Entwicklungsfragen.
Wie signalisiert man das der europäischen Wirtschaft? Hat sie ja bisher auch noch nicht so interessiert, auch deutsche Autobauer beispielsweise nicht.
Genau. Ungarn profitiert ganz massiv davon und deswegen ist wichtig, dass wir dort klare politische Signale aussenden. Wir dürfen uns nicht mehr auf der Nase rumtanzen lassen.
Ja. Was sagen Sie denn zum Beispiel den deutschen Autobauern?
Ja, wenn der deutsche Bundeskanzler beispielsweise da klare Ansagen machen würde, dann hätte das deutliche Wirkung, keine Frage. Da würde zugehört werden und deswegen erwarte ich mir da mehr Klarheit. Mhm. Wir haben übrigens auch ein Artikel 7-Verfahren am Tisch liegen gegen Ungarn. Das ist das Möglichkeit, die wir im jetzigen Vertrag fixiert haben, um Rechtsstaat hochzuhalten. Bisher wurde bei den Staats- und Regierungschefs über dieses Artikel 7-Verfahren initiiert durch das Europäische Parlament
nicht mehr gesprochen.
Nicht mehr gesprochen innerhalb des Europäischen Rates. Und deswegen, wir dürfen uns um die Grundsatzfragen in Europa nicht mehr rumdrücken. Ja. Und ich bleibe dabei, wir dürfen uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen.
Ist einmal angewandt worden, damals war die EU deutlich kleiner gegen Österreich, als das erste Mal die FPÖ in der Regierung war, diese Frage noch. Jetzt fällt Polen als Verbündeter Ungarns weg. Ist das denn realistisch, ein Entzug der Stimmrechte für Ungarn?
Also zunächst mal haben wir heute Einigung, das muss man ja mal festhalten. Und wir haben auch eine Perspektive, hoffentlich den MFF hinzukriegen, also die Finanzfragen zu klären dann in ein paar Wochen, die genauso wichtig sind, vor allem vor dem Hintergrund der amerikanischen Debatten. Europa muss da ein klares Signal geben, dass wir unterstützen, damit auch Washington sich bewegt. Das ist mal das Wichtige, dass wir Einigung haben. Aber mittelfristig betrachtet, wir müssen zu unseren Werten stehen. Und wenn Ungarn eben nicht umfassend bereit ist, die umzusetzen, dann muss Europa die Möglichkeiten, die Möglichkeiten nutzen, die uns der Vertrag gibt, um das auch in Europa durchzusetzen. Und dabei zählt eben der Artikel 7 als ein wichtiges Verfahren. Sie haben es beschrieben, mit Polen kommt ein Land zurück nach Europa. Donald Tusk war gestern zum ersten Mal im Rahmen der Europäischen Volkspartei der Christdemokraten als neuer gewählter Premierminister am Tisch, als wiedergewählter Premierminister am Tisch. Und deswegen ein Hoffnungssignal für Europa, positives Signal. Orbán ist isoliert, das ist zumindest mal wichtig zu sehen. Und der Rest Europas steht.
Manfred Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.